Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen in der Kirche für Düsseldorf. Wir sind in unserer Beziehungsserie Wahre Liebe und wir haben letzte Woche gestartet. Beziehungen definieren uns, ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens. Deswegen einmal im Jahr nehmen wir uns in Zeit, einen Fokus auf Beziehung zu legen. Und die Herausforderung ist, dass wir Leute in verschiedenen Settings haben. Wir haben Leute, die sind Single, wir haben Leute, die sind verheiratet, wir haben Leute, die sind geschieden. Wir haben alle möglichen verschiedenen Leute aus den verschiedenen Lebenssituationen und die Herausforderung ist, wie können wir all das abdecken, deswegen haben wir versucht, ein paar Schwerpunkte zu legen. Wenn du jetzt hier bist und sagst, okay, tolle Predigt, passt gar nicht für mich. Hey, vielleicht ist es für deinen Freund, vielleicht ist es, was du einfach lernen kannst, vielleicht, wenn du noch nicht verheiratet bist, dass du lernen kannst, okay, wenn ich verheiratet bin, was kann ich richtig machen? Deswegen lasst uns Augen und Ohren und Herz offen haben, dass wir heute was lernen können. Okay, super. Statistisch gesehen werden die meisten von uns irgendwann im Leben heiraten. Das zeigen zahlreiche Studien, doch genauso belegen die Zahlen, dass viele Ehen nicht halten. Und wenn man diejenigen fragt, deren Ehen gescheitert sind, sagen viele, eigentlich habe ich es kommen sehen. Eigentlich war ein Warnzeichen, aber ich habe sie ignoriert. Denn wenn wir jemanden daten, wollen wir, dass es klappt. Wir wollen uns verlieben, wir wollen, dass plötzlich alle Liebeslieder im Radio Sinn machen. Wir sehen uns danach, dass sich die Beziehung entwickelt. Und wenn uns dann etwas auffällt bei der Person, wo wir denken, ich weiß nicht, dann haben wir diese verschiedenen Situationen. Auf der einen Seite das Warnsignal, das kommt und sagt, ey, Achtung, Achtung, pass auf. Aber unser Herz sagt, nein, das wird schon gut gehen alles. Und ich habe hier einen Feuermelder mitgebracht, weil ich habe gedacht, genau dafür haben wir Dinge in unserem Leben, die uns helfen, wenn wir irgendwie sagen, ja, wir sehen es vielleicht noch nicht kommen, aber wir hören was. Dass uns sagt, hey, hier passiert irgendwas, ich kann es noch nicht definieren, ich höre nur, okay, das heißt, Verstand sagt, hey, Achtung, 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 hier ist was, aber mein Herz sagt, ich bin müde, ich will schlafen, ich will jetzt nicht aufstehen, aber das ist so, hey, achte darauf, da ist was, du bist in Gefahr und ich glaube, das ist nicht nur, wenn es darum geht, um Feuer oder Kohlenmonoxid oder keine Ahnung was, sondern ich glaube, dass es einige Warnsignale gibt, wenn es um Beziehungen geht, auf die wir achten sollen. Deswegen ist so ein kleines heute um, hey, achte doch mal drauf, wie du Beziehungen lebst. Mein Titel trägt, meine Predigt trägt den Titel 5 Anzeichen oder 5 Warnsignale dafür, dass du die falsche Person datest. Und ich habe von meiner Tochter gelernt, das nennt man Red Flags. Okay, also Red Flags, dass du die falsche Person datest. Und ich bete vorher und dann steigen wir mal rein. Vater Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Gott der Beziehung bist. Und wir bitten dich darum, dass dein Heiliger Geist uns dazu führt, Menschen gut zu lieben. Und in allem, was wir tun, auch besonders in Beziehungen, Gott, wollen wir Weisheit wählen. Und wir wollen dich mit unseren Beziehungen ehren und wir beten das im Namen von Jesus. Amen. Amen. Okay, ich möchte starten mit einer Bibelstelle aus Sprüche 27, Vers 12. Und dieses Sprichwort stellt zwei verschiedene Arten von Menschen gegenüber. Es zeigt zwei Persönlichkeiten. Und zwar heißt es hier, der vernünftige Mensch tut zwei Dinge. Und dann zeigt das Sprichwort jemand, der unklug oder gedankenlos ist. Und sie tun auch zwei Dinge. Und ich lese es mal kurz vor. Das ist, was die Bibel sagt. Ein Kluger sieht das Unglück kommen. Und was tut er? Er bringt sich in Sicherheit. Aber die Einfallspinsel, die gedankenlosen Menschen, werden zwei Dinge tun. Sie gehen einfach weiter und müssen es dann büßen. Und die Frage ist, wer willst du von beiden sein? Was sehen wir? Wir sehen, dass es kluge und vernünftige Menschen gibt und es gibt Einfallspinsel, gedankenlose Menschen. Und manchmal sind wir in einem Bereich des Lebens vernünftig und weise, aber in einem anderen Bereich sind wir eher gedankenlos oder naiv. Und wer vernünftig ist, der tut zwei Dinge. Er sieht das Unglück kommen und bringt sich in Sicherheit. Aber der Einfallspinsel, der Unkluge, der Naive gerät in Schwierigkeit und muss später den Preis dafür zahlen. Bevor wir tiefer in die Predigt einsteigen, möchte ich kurz sagen, dass das, worüber ich sprechen werde, sich für viele sehr, sehr, sehr extrem anhören wird. Und was ich tun möchte, ist, zu denen heute Morgen zu sprechen, die Jesus Christus treu nachfolgen möchten. Und wenn du heute hier bist und noch nicht sagst, ja, Jesus und das Ganze mit Jesus nachfolgen ist nicht ganz so meins, dann ist die Kirche trotzdem ein großartiger Ort, hier zu sein und einfach sich auf die Suche zu machen und vielleicht deinen nächsten Schritt auf deiner geistlichen Reise zu entdecken. Aber wenn du noch nicht Jesus Christus nachfolgst, dann wird das, worüber ich sprechen werde, irgendwie seltsam, merkwürdig, komisch und sich irgendwie anders anhören. Und ich möchte das anerkennen, dass es so ist, denn was heute normal ist, sind gebrochene Herzen. Was heute normal ist, ist Scheidung. Was heute normal ist, ist Bedauern. Und das, was ich mir für mein Leben wünsche und das, was ich mir für euer Leben wünsche, ist tatsächlich etwas anderes. Wir werden also über einige Dinge sprechen, die sich vielleicht ein wenig extrem oder komisch oder anders anhören. Und ich möchte euch einladen, trotzdem euer Herz offen zu halten. Wir werden uns 5 Warnsignale dafür anschauen, dass du möglicherweise die falsche Person datest. Und Nummer 1 ist das folgende: Vielleicht datest du die falsche Person, wenn sie Jesus nicht konsequent nachfolgen. Wenn ja, könnte es ein Warnsignal sein. Du baust eine Beziehung zu jemandem auf und diese Person folgt Jesus nicht konsequent nach. Und ich verwende bewusst dieses Wort, Jesus konsequent nachzufolgen. Es geht nicht darum, dass sie perfekt sind oder du perfekt bist, aber ihr seid auf einer Reise, um Jesus besser kennenzulernen und euch immer mehr von ihm erneuern zu lassen. Und ich sage das, weil du vielleicht jemanden triffst und wenn du ihn fragen würdest, hey, was glaubst du? Dann würden sie sagen, nun ja, ich meine, ich bin in Deutschland geboren und irgendwie ich bin kein Buddhist oder sonst irgendwas, also vielleicht bin ich dann Christ. Und ich habe viele Menschen getroffen, ich würde sie als eine Art kulturelle Christen bezeichnen. Denn nur weil jemand sagt, ja, ich bin irgendwie Christ und gehe Weihnachten und Ostern in die Kirche, bedeutet das nicht, dass sie konsequent Jesus Christus nachfolgen. Also ich werde etwas sagen, das sich sehr, sehr extrem anhört und vielleicht nicht immer zutrifft. Aber das Folgende würde ich sagen, trifft in einigen Fällen zu. Wenn du jemanden triffst und ihr euch kennenlernt und ihr verbringt einige Zeit miteinander und wenn du in den ganzen Gesprächen nichts über Jesus hörst oder du hörst nichts von ihrem Glauben oder du hörst nichts von Gott oder du hörst nichts davon, dass sie sich in der Kirche engagieren, du hörst nichts von ihrer Berufung, in den ersten 1, 2, 3 tieferen Gesprächen, die du führst, würde ich sagen, dass das ein Warnsignal sein kann. Und das scheint unglaublich extrem zu sein. Und es ist extrem, aber du solltest bedenken, dass die Leute als erstes darüber erzählen werden, was ihnen am meisten am Herzen liegt, was ihnen wichtig ist. Bei jeder Art von Gespräch neigen die Leute dazu, zunächst über die Dinge zu sprechen, die sie am meisten schätzen. Wenn sie ihre Karriere lieben, dann werden sie über ihren Job sprechen. Wenn sie ihr Auto lieben, dann werden sie sagen, hey, hast du mein Auto gesehen? Ja, wenn sie ihre Sneaker lieben, hast du meine Sneaker gesehen? Oh, du hast auch krasse Sneaker. Ey, oh, und ich habe neue Sneaker bekommen. Dann werden sie über Schuhe reden. Oder sei es Reisen oder Hobbys. Vielleicht reden sie über ihren Ex. Das ist ein ganz anderes Warnsignal, wenn sie ständig über ihren Ex reden. Da solltest du auch drauf achten. Aber wir neigen dazu, am Anfang einer Beziehung über die Dinge zu sprechen, die einem am meisten am Herzen liegen. Und wenn du fragen musst, hey, was sind eigentlich deine geistlichen Überzeugungen? Bist du Christ? Gehst du irgendwo in die Kirche? Wenn du das nach den ersten 1, 2, 3 längeren Gesprächen fragen musst, stehen die Chancen gut, dass diese Person vielleicht kein überzeugter Nachfolger von Jesus ist. Und ich werde noch einen drauflegen, weil ich liebe es, euch herauszufordern. Mit dem, was Apostel Paulus uns mit auf den Weg gibt. 2. Korinther 6, Vers 14 sagt folgendes: Zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Mit anderen Worten, wenn du Christ bist, versuche nicht, eine Beziehung mit jemandem aufzubauen, der nicht den gleichen Glauben, die gleichen geistlichen Überzeugungen hat wie du. Was haben denn Gottesgerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Oder was hat ein Gläubiger gemeinsam mit einem Ungläubigen? Das bedeutet nicht, und das möchte ich ganz klar sagen, dass wir Menschen kritisieren, die einen anderen oder gar keinen Glauben haben. Es gibt wunderbare, liebevolle Menschen, die keine Nachfolger von Jesus sind. Aber was dieser Vers sagt, ist, dass es einfach eine andere geistliche Lebensgrundlage gibt. Und es ist fast unmöglich, ein erfülltes und gottehrendes Leben aufzubauen, wenn unterschiedliche Werte vorhanden sind. Aber ich liebe ihn, sagst du vielleicht. Er ist so süß, sie ist so hübsch und wir haben so viel Spaß miteinander. Gott schränkt meine Möglichkeiten ja damit komplett ein. Gott macht es ja so schwer, dann einen zu finden. Ich kann gar keinen guten christlichen Mann finden, also nämlich irgendeinen Mann. Gott schränkt doch unnötig dadurch meine Möglichkeiten an. Aber ich möchte dich erinnern, dass Gott dich nicht einschränken möchte, sondern ich glaube, dass Gott dich beschützen und bewahren möchte. Er möchte, dass du dein wertvollstes Geschenk mit jemand anders teilst, der glaubt, dass Jesus sein wertvollstes Geschenk ist. Es gibt im Alten Testament einen kraftvollen Vers, Amos 3, Vers 3, wo der Prophet die Frage stellt, wie können zwei zusammengehen, wenn sie nicht einig sind? Können sich zwei in die gleiche Richtung bewegen? Können zwei ein Leben mit ungleichen Werten aufbauen? Denn ich verspreche dir, dass das, woran du geistlich glaubst, was es auch sein mag, wird jeden Bereich deines Lebens beeinflussen, mehr als alles andere in deinem Leben. Dein Glaubensfundament wird beeinflussen, was für Eltern du sein wirst. Wollt ihr eure Kinder mit unterschiedlichen Werten erziehen? Beten wir vor dem Essen? Was ist es, wie wir mit unserem Geld umgehen? Spenden wir etwas? Sind wir großzügig? Gehen wir sonntags in die Kirche oder gehen wir nicht in die Kirche? Und wenn du in die Kirche gehst, dienen wir dann in der Kirche oder in einem Team? Und gehen wir jetzt gemeinsam in eine Kleingruppe? Und welche Netflix-Serien schauen wir gemeinsam an? Welche Filme schauen wir nicht an? Und gehst du zu Partys? Und wenn du auf Partys gehst, zu welcher Art von Partys gehen wir? Und was machen wir auf der Party? Und wer sind deine Freunde? Und wie behandelst du Menschen? Und wie verzeihst du denen, die dich verletzt haben? Wie gehst du mit Versuchung um? Und ist Scheidung eine Option in eurer Beziehung, weil ihr unterschiedliche Glaubensgrundlagen habt? Wofür steht ihr ein? Wogegen steht ihr? Was ist eure göttliche Berufung? Warum existieren wir? Wenn ihr beide eine andere geistliche Grundlage, unterschiedliche Werte habt, dann wird es schwierig sein, in eine gemeinsame Richtung zu gehen. Tatsächlich würde ich sagen, nicht auf kritische oder eher als auf aufrichtige Art, wenn er oder sie keine Leidenschaft für Gott hat, wird es schwerer für dich sein, diese Beziehung zu leben. Deswegen möchte ich dich ermutigen, bevor du in eine Beziehung rein startest, geh keine Kompromisse ein und versuch nicht, ein Leben mit jemandem aufzubauen, der eine komplett andere Weltanschauung hat. Denn was du über die Bibel, über Gott und die Ewigkeit glaubst, ist wichtiger, als du dir jetzt im Moment vielleicht vorstellen kannst. Es gibt einige Warnzeichen, die Klugen erkennen. Sie werden Unglück erkennen und vermeiden. Ein Warnsignal ist, dass sie Jesus vielleicht nicht konsequent nachfolgen. Nummer zwei wäre das folgende: Es könnte ein Warnzeichen sein, wenn diejenigen, die dich lieben, nicht gutheißen, mit wem du zusammen bist. Wenn du sehr starke, gesunde Beziehungen um dich hast, vor allem wenn diese Personen auch geistlich verwurzelt sind und sie mögen die Person nicht, die du datest, dann könnte das ein Warnzeichen sein. Es kommt immer wieder vor, dass du jemanden kennenlernst, er ist süß und du hast jede Menge Spaß und dir gefällt es, wie er riecht und was für Hobbys er hat und ihr habt so einen Bauchkribbeln und alles ist super. Und dann sprichst du mit deinem besten Freund, mit deiner besten Freundin und dann sagen sie dir, irgendwie mag ich ihn nicht wirklich. Irgendwie komme ich auf ihn nicht klar. Und dann deine andere Freundin sagt genau dasselbe. Ich glaube nicht, dass diese Person gut für dich ist. Und dann sagt deine Mutter, die dich liebt und der du am Herzen liegt und sagt, ich denke, diese Person ist nicht gut für dich. Und dann dein Vater, der ein starker Christ ist, sagt, ich denke, diese Person ist nicht gut für dich. Und deine Schwester mag ihn auch nicht. Dein Bruder mag ihn nicht. Und dein Hund, der alle Menschen mag, mag ihn auch nicht. Dann könnte es sein, dass du ein Warnzeichen hast. Wenn die Menschen um dich herum, denen du wirklich vertraust und die ein gesundes geistliches Fundament haben und denen es wichtig ist, dass es dir gut geht, die Person nicht mögen, mit der du zusammen bist, dann lass mich dich ermutigen mit Sprüche 27, Vers 9. Der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Du solltest denen zuhören, die dich lieben. Wenn sie sagen, dass es etwas gibt und das, auf das du achten solltest, und ich möchte, dass du offen für diesen Rat bist, was sie sehen, weil sie vielleicht etwas sehen, was du gerade noch nicht siehst. Und sie werden es sehr liebevoll hoffentlich sagen, weil sie sich um dich sorgen. Vielleicht sagen sie, er wertschätzt dich nicht. Darauf solltest du achten. Vielleicht sagen sie, sie ist zu sehr auf sich selbst bezogen, auf ihr Image. Oder sie könnten sagen, ich habe gesehen, dass er dich sexuell bedrängt und pusht. Diese Person versucht, etwas zu tun, was außerhalb deiner geistlichen Werte ist. Oder vielleicht könnten sie sagen, sie ist viel zu kontrollierend. Sie setzt sich gar nicht frei, ein eigenes Leben oder eine eigene Identität zu haben. Du solltest denen zuhören, die sich um dich kümmern und denen du wichtig bist. Und das, was passieren wird, ist, du willst ihnen zeigen, dass sie Unrecht haben. Ihr kennt ihn nicht, wie ich ihn kenne. Du kennst ihn nicht, wie ich sie kenne. Und wir werden versuchen, sie zu überzeugen. Aber Sprüche 12, Vers 15 sagt uns das folgende: Ein Dummkopf weiß immer alles besser. Ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Was wir tun wollen, ist, dass wir weise sein wollen. Wenn wir frühzeitig Probleme erkennen, sollten wir Abstand nehmen. Ein Kluger sieht das Unglück kommen und bringt sich in Sicherheit, aber der Einfallspinsel oder die Einfallspinsel gehen einfach weiter und müssen es dann büßen. Einige Warnsignale, die wir beachten sollen. Das erste ist, dass sie vielleicht Jesus nicht konsequent nachfolgen. Ein anderes Warnzeichen könnte sein, dass die Menschen, die du liebst, und die Person nicht mögen, die du datest. Ein drittes Anzeichen, auf das du achten solltest, Nummer 3 ist, wenn du keine gesunden Konflikte in der Beziehung erlebst. Wenn du keine gesunden Konflikte erlebst. Und das heißt nicht, dass du nicht streiten wirst. Du wirst mit der Person streiten, mit der du datest. Und du wirst mit der Person streiten, mit der du verheiratet bist. Es kommt nicht darauf an, ob man streitet, sondern darauf, wie du streitest. Und das ist das Wichtige, denn gesunde Paare werden versuchen, fair zu streiten. Ungesunde Paare streiten unfair und hinterlistig. Man könnte auch das sagen, gesunde Paare streiten um eine Lösung. Wir wollen, dass es klappt, wir wollen, dass es funktioniert. Ungesunde Paare streiten um den Sieg. Ich möchte gewinnen, ich möchte im Recht sein. Und du sollst Unrecht haben. Und Jesse und ich, meine Frau und ich, wir lernen dabei und sind dabei, immer wieder darauf hinzuarbeiten, Lösungen zu finden. Das Dumme bei uns ist, dass wir uns oft um Kleinigkeiten streiten. Es gibt ja Paare, die streiten sich um große Dinge. Wir sind Experten darin, uns um Kleinigkeiten zu streiten. Ja, das sind so simple Sachen, wie wenn wir gemeinsam Auto fahren, habe ich das Gefühl, der Teufel sitzt auf der Rückbank und dann kommen irgendwelche Sprüche von meiner Frau, wo ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Und ich bin in meinem Ego, in meinem männlichen Stolz, bin ich angegriffen und versuche mich zu verteidigen, anstatt zu verstehen, was das Bedürfnis gerade bei ihr ist. Aber das, was wir gelernt haben, es gibt auch so andere Situationen. Sie liebt es, wenn wir bei Familienfeiern sind, lange bei der Familie zu sein. Das kann manchmal 4, manchmal 5, manchmal 6, manchmal 7 Stunden sein. Ich liebe Menschen, aber ich bin eher introvertiert, deswegen, ja, ich kann bei einer Familienfeier sein, aber spätestens nach 2, 3 Stunden ist bei mir vorbei. Und dann kann so eine Spannung entstehen, wenn sie merkt, dass ich unruhig werde und mein Fuß anfängt zu wippen, dann hat sie Stress, weil sie möchte gerne länger bleiben, merkt aber, ich will schon nach Hause und sie ist in der Spannung, weil ihre Familie, und dann haben wir einfach gelernt, wir fahren mit 2 Autos dahin. Also wir lernen, wir sind auf dem Weg, wir haben verschiedene Bedürfnisse und es ist schön, auch gegenseitig sich einfach freizusetzen. Und bei mir ist eher so, ich liebe es, Konflikte totzuschweigen. Wenn eine Spannung da ist, ich kann sie ignorieren, gar kein Problem. Und meine Frau ist eher so, hey, lass uns reden, hey, lass uns reden. Und genauso dürfen wir einfach lernen, weil die Bibel sagt, dass wir die Sonne nicht untergehen lassen sollen über unserem Streit. Deswegen habe ich seit Donnerstag nicht geschlafen, aber nein, mein Scherz. Epheser 4, Vers 26 sagt, lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Es ist immer wieder wichtig, dass wir lernen, gesunde Konflikte zu haben. Und es gibt 2 Extreme. Nummer 1 ist, wenn du immer und immer streitest, wenn dein Muster ist, streiten, Schluss machen, versöhnen, streiten, Schluss machen, versöhnen, streiten, Schluss machen, versöhnen und das seit letzter Woche Donnerstag 8-mal, in dem Moment, in dem du anfängst zu denken, wenn ich ihn heiraten werde, dann werden all unsere Probleme gelöst sein, dann werden wir nicht mehr streiten. Lass mich dir sagen, kannst du vergessen. Es ist vergleichbar mit denen, die verheiratet sind und ständig streiten und sagen, und wenn wir ein Baby bekommen, dann werden wir nicht mehr streiten. Und alle, die Kinder haben, wissen, kannst du knicken. Im anderen Extrem, wenn ihr nie, überhaupt nie streitet, dann haben sich vielleicht 2 Menschen getroffen, die Konflikte vermeiden. Und dann gibt es vielleicht andere grundlegende Probleme in der Persönlichkeit, mit denen du dich auseinandersetzen solltest. Wonach wir Ausschau halten sollten, ist ein angemessenes Maß an Konflikten und die Reife, die geistliche Reife, auch in Konflikten gut und wertschätzend miteinander umzugehen. Gut zu lieben, damit sich die Beziehung entwickeln kann. Und mein liebster Konfliktvers steht in Jakobus 1, Vers 19 und 20. Und hier ist mein Rat an dich oder der Rat der Bibel an dich. Möchtest du gut mit Konflikten umgehen? Folgender Ratschlag. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Warum ist das wichtig? Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Es gibt einige Warnsignale. Das erste ist, dass die Person Jesus möglicherweise nicht konsequent nachfolgt. Ein anderes Warnzeichen wäre, dass diejenigen, die du liebst und schätzt, die Person, mit der du ausgehst, nicht mögen. Ein anderes Warnsignal wäre, wenn ihr keine gesunden Konflikte habt. Und das vierte Warnsignal wäre, wenn es dir schwerfällt, der Person zu vertrauen, mit der du zusammen bist. Wenn es dir schwerfällt, die Person, mit der du zusammen bist, zu vertrauen, kann das eine Herausforderung sein. Und es ist interessant, welche Eigenschaft Paulus hervorhebt, wenn es um die Liebe geht. 1. Korinther 13, Vers 7, da heißt es, die Liebe gibt nie jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Und ich möchte das Vertrauen hervorheben. Liebe vertraut in jeder Lage. Das heißt aber nicht, dass du nicht einige Momente der Unsicherheit vielleicht in der Beziehung haben wirst. Dass du vielleicht denkst, funktioniert diese Beziehung überhaupt? Interessiert er sich wirklich für mich? Entwickelt sich die Beziehung in die richtige Richtung? Diese Dinge sind natürlich und normal, aber wenn du ständig befürchtest, dass du jemanden nicht vertrauen kannst, kann das ein Warnsignal sein. Und ich möchte das ein wenig näher erläutern, denn in manchen Fällen kann man der Person auch nicht vertrauen, weil sie nicht vertrauenswürdig ist. Vielleicht schreibt er immer wieder anderen Frauen auf Snapchat und Insta oder sie telefoniert ständig mit ihrem Ex oder er liked jedes Bikini-Foto von allen außer deins oder er schaut der Bedienung hinterher, obwohl ihr gemeinsam im Restaurant sitzt. Es kann einen Grund geben und wenn es einen Grund gibt, solltest du genau darauf achten, es kann ein Warnsignal sein. Oder lass es mich pastoral sagen, es könnte auch sein, dass du das Problem bist. Es könnte sein, dass du übermäßig besitzergreifend bist oder unsicher in dir selber bist durch schlechte Erfahrungen aus anderen Beziehungen und dass du auf der Suche nach Gründen bist, warum du dieser Person nicht vertrauen kannst. Es könnte sein, dass das Problem nicht darin besteht, dass er oder sie nicht vertrauenswürdig ist. Das Problem ist, dass du zu misstrauisch bist. Und so oder so ist es auf jeden Fall ein Warnsignal, wenn du der Person nicht vertraust. Also wenn du dich immer wieder fragst, was schaut er sich gerade auf seinem Handy an? Wo war sie? Warum hat sie sich nicht gemeldet? Warum hat er nicht angerufen? Achte darauf, was das über eure Beziehung aussagt. Und wenn du dich ertappst, dass du immer wieder sagst, oh, sie ist großartig, aber ich vertraue ihr nicht wirklich. Oder ich mag ihn wirklich, aber ich vertraue ihm nicht wirklich. Warum solltest du mit jemandem zusammen sein, den du nicht vertraust? Es ist ein Warnsignal, dass es wert ist, beachtet zu werden. Denn ein Kluger sieht das Unglück kommen und bringt sich in Sicherheit. Aber die Einfallspinsel gehen einfach weiter und müssen es dann bußen. Das fünfte und das letzte, über das ich sprechen möchte, ist meiner Meinung nach das wahrscheinlich wichtigste Warnsignal. Ich würde sagen, dass ein Warnsignal ist, dass wenn die Person, die du datest, dich von Jesus wegzieht, anstatt näher zu Jesus zu bringen. Es ist ein Warnsignal, wenn man Zeit mit jemandem verbringt und geistlich bist du mehr und mehr isoliert und ziehst dich zurück. Und so ist eine gute Frage, in bestimmten Abständen der Beziehung sich zu fragen, nach einem Monat, zwei Monaten, nach drei Monaten, nach 12 Monaten, kommen wir Jesus näher? Bin ich heute geistlich stärker und gesünder als vorher? Der Apostel Johannes beschreibt es wie folgt, 1. Johannes 3, Vers 7. Meine geliebten Kinder, lasst euch durch niemanden vom richtigen Weg abbringen. Ihr dürft nur dem vertrauen, der wie Christus sein Leben führt, das Gott gefällt. Und lass uns das einfach mal praktisch runterbrechen. Wenn du mit dem Dating beginnst und dann aufhörst, in die Kirche zu gehen oder in die Kleingruppe zu gehen, kann das ein Warnsignal sein. Wenn du anfängst, dich zu verabreden und dich von allen anderen christlichen Freundschaften zurückziehst und entfernst, könnte das ein Warnsignal sein. Und die Frage ist, ist das wirklich klug? Wollen wir das wirklich? Wenn man mit dem Dating beginnt und immer wieder sexuelle Kompromisse eingeht, dann aufwacht und merkt, dass wir es rationalisieren, wäre das ein Warnsignal. Und das fühlt sich wiederum sehr, sehr extrem an und das ist es auch. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass die Bibel ganz klar sagt, dass die Gabe der sexuellen Intimität für den Bund der Ehe ist. Und hier ist die Herausforderung. Wenn man erstmal anfängt, körperlich zu werden vor der Ehe, dann wird Folgendes passieren. Sprüche 5 sagt, dass Sex berauschend ist. Kannst du gerne nachlesen, Sprüche 5. Und es ist berauschend. Und ich weiß nicht, ob du schon mal betrunken warst, aber das, was passiert ist, ist vernebelt deine Sicht auf dich und andere. Auf einmal ist es so, ey, boah, sehe ich gut aus. Oh, ich sehe so gut aus. Du siehst auch so gut aus. Wir alle sehen gut aus. Und irgendwie ist unsere Sicht nicht mehr klar. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir uns nicht emotional betrunken werden lassen, sondern dass wir emotional nüchtern bleiben. Und wenn ihr nüchtern werdet, werdet ihr vielleicht sagen, oh wow, jetzt wo ich nüchtern bin, wird mir klar, dass diese Person Jesus nicht wirklich nachfolgt. Und die Menschen, die ich liebe, mögen die Person nicht, mit der ich date. Und wir haben keine gesunden Konflikte und wir vertrauen einander nicht wirklich. Und nach all dieser gemeinsamen Zeit sind wir Jesus nicht wirklich näher als am Anfang. Und hier ist, was die Bibel sagt. Und deswegen komme ich nochmal auf diesen Vers zurück in Sprüche. Ein Kluger sieht das Unglück kommen und bringt sich in Sicherheit. Aber die Einfallspinsel gehen einfach weiter und müssen es dann büßen. Sie geraten in Schwierigkeiten und bereuen es. Und deswegen möchte ich etwas sagen, das soll nicht hart oder verurteilend klingen. Vielleicht ist es einfach weise, vielleicht ist das Liebevollste, was du tun kannst, wenn es ungesunde Beziehungen gibt in deinem Leben, wahrscheinlich diese Beziehung zu beenden. Und was wird passieren? Du wirst viel Zeit mit jemandem verbringen und irgendwann bist du vielleicht ein wenig emotional betrunken und wirst versuchen, die Dinge am Laufen zu halten und dann wirst du nüchtern und dir wird klar, dass das nicht Gottes Bestes für ein Leben ist. Und das Liebevollste, was du tun kannst, ist, eine Trennung herbeizuführen. Du wirst es nicht wollen, weil du denkst, ich habe so viel schon rein investiert. Wir sind seit 6 Monaten zusammen, wir sind seit 2 Jahren zusammen, aber ich möchte dich ermutigen, den Mut zu haben, etwas zu ändern, wenn es nicht richtig ist. Manchmal ist Veränderung notwendig, damit Gott in dir oder in einer anderen Person etwas bewirken kann. Und manchmal wird es dir auch schwerfallen, das zu tun, aber ich möchte dich ermutigen, diesen Schritt liebevoll zu gehen. Und vielleicht sagst du, echt Stefan, ey, warum so ein Drama? Wenn man die Warnzeichen ignoriert, ist der Schmerz auf der anderen Seite viel größer. Wenn du mit Leuten sprichst, die durch den Prozess der Scheidung gehen, vor allen Dingen, wenn Kinder dabei sind, sie werden dir sagen, der Schmerz auf der anderen Seite ist wie eine Explosion einer Atombombe. Deswegen wollen wir weise sein. Wir wollen lernen und darauf achten. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Das sind für mich so einige Red Flags beim Daten. Und es gibt bestimmt noch andere Dinge, oder vielleicht sind dir andere Dinge wichtig, aber ich möchte auch die Kehrseite aufzeigen. Die Kehrseite, die Green Flags. Was siehst du, das dir zeigt, dass Gott diese Beziehung möglicherweise segnet? Das erste ist, wenn die Person, mit der du datest, konsequent Jesus nachfolgt. Und wenn die Person, mit der du Zeit verbringst, auch von denen gemocht wird, die du liebst. Und sie denken, dass ihr wirklich gut zusammenpasst. Und wenn ihr einen Konflikt habt und der Heilige Geist euch durch diesen Konflikt hindurchführt, das ist ein gutes Zeichen. Und wenn das Vertrauen zueinander in der Beziehung wächst und man erkennt, dass wir tatsächlich gemeinsam Jesus Christus näher kennenlernen, weil wir Zeit miteinander verbringen, zusammen beten. Und dann wird es etwas Besonderes sein. Denn dann haben wir nicht nur eine Dating-Beziehung, sondern es könnte vielleicht Potenzial für eine Ehe sein. Und du wirst die Segnung erleben, die Gott für deine Beziehung geplant hat. Wo auch immer du im Leben stehst, ob du Single bist und Jesus liebst, ob du geschieden bist und Jesus liebst, ob du gerade datest oder in einer Beziehung bist und Jesus liebst, ob du verheiratet bist und Jesus liebst. Ich habe einen Wunsch, dass wir immer sicherstellen, dass Jesus zu lieben immer Bestandteil unseres Lebens ist. Egal in welchem Kontext. Ein Kluger sieht das Unglück kommen und bringt sich in Sicherheit, aber die Einfallspinsel gehen einfach weiter und müssen es dann büßen. Ich glaube, du bist viel zu schlau und Gott ist viel zu gut, um von dem guten Weg auf den falschen Weg zu wechseln. Lass uns auf dem Weg bleiben, der zum Leben führt. Ich möchte für uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du durch deinen guten Heiligen Geist ein Werk in unserem Herzen tust, damit wir dich in allem, was wir sind und was wir tun, dich ehren. Und ich möchte für uns beten, egal wo du dich im Leben befindest, vielleicht bist du nicht verheiratet, gehst mit niemandem aus und möchtest Jesus ehren, vielleicht bist du mit jemandem zusammen und möchtest Jesus ehren, du bist vielleicht verheiratet. Ich möchte uns ermutigen, neu diesen Fokus drauf zu legen, Jesus zu ehren, ihm nachzufolgen, ihm näher zu kommen. Und wenn du in einer Beziehung bist, lade ich dich ein, neu bewusst mit deinem Partner Jesus näher zu kommen. Gott, ich bete, dass du uns hilfst, dich immer wieder an die erste Stelle zu setzen, in unseren Beziehungen, unserem Leben, unseren Freundschaften. Und Gott, ich danke dir, dass du uns all das gibst, was wir brauchen, um ein guter Partner zu sein. Gott, ich bete für Personen heute Morgen, die in Beziehung sind. Gott, ich bete, dass du Weisheit, Mut und Kraft schenkst, wenn es Warnzeichen gibt, diese wahrzunehmen und nicht zu ignorieren, sondern sie ernst zu nehmen und daran zu arbeiten. Ich bete, dass du uns neu hilfst, nüchtern zu sein und ehrlich mit uns selbst zu sein. Und Gott, ich bete für Paare, die verheiratet sind und durch schwierige Zeiten gehen. Gott, ich bete, dass du Heilung schenkst. Ich bete, dass du uns hilfst, zu vergeben. Dass du uns Liebe für unseren Partner schenkst und dass du uns hilfst, dich immer wieder an erster Stelle zu setzen und dich zu ehren. Gott, ich bete für Segen für jede Beziehung, damit unsere Beziehung deine Liebe und deine Gnade widerspiegeln. Danke, Jesus. Und wenn wir noch einen Augenblick im Gebet bleiben, vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich habe Jesus in meinem Leben bisher nicht an erster Stelle gestellt. Vielleicht denkst du, ich glaube an Gott, aber all das klingt irgendwie ein bisschen seltsam. Aber irgendwie auch gut. Und ich möchte sagen, ja, es ist tatsächlich seltsam, aber es ist eine gute, lebensverändernde Art von seltsam. Jesus nachzufolgen bedeutet, anders zu sein. Die Bibel sagt, passt euch nicht dieser Welt an. Seid nicht wie der Rest, sondern lass dich verändern, indem du deine Gedanken erneuern lässt. Für einige von euch bedeutet das heute ein Neuanfang in eurem Leben, eine Erneuerung, eine Entscheidung, euer Leben zu verändern. Vielleicht fühlst du dich weit weg von Gott, aber du bist nicht weiter entfernt von Gott als einfach nur ein Gebet. In dem Moment, wo du dich entscheidest, Gott nahe zu sein, hat er gesagt, werde ich dir nah sein. Und wenn du dich heute angesprochen fühlst, dann deshalb, weil Jesus dich von ganzem Herzen liebt und heute zu dir spricht. Was solltest du tun? Du erkennst einfach an, was wahr ist, dass du bisher nicht mit ihm gelebt hast, dass du nicht in einer echten Beziehung mit ihm stehst. Und er möchte deine Zerbrochenheit heilen. Und das Erstaunliche ist, dass Gott dich so sehr geliebt hat, dass er all deine Schuld auf sich geladen hat. Und er ist am Kreuz für deine Schuld gestorben, damit du einen Neuanfang haben kannst. Egal wie zerbrochen dein Leben gerade ist, egal wie weit weg Gott sich anfühlt, er lädt dich ein, heute zu ihm zu kommen, an seinem Herz. Und alles, was du dafür tun musst, ist, der erste Schritt ist, dass er nur ein Gebet von dir entfernt ist. Wenn du das bist und wenn du weißt, ja, ich brauche das, ich brauche diese Erneuerung, ich brauche diese Vergebung, dann lade ich dich ein, dieses Gebet einfach zu sprechen, deinem Gebet Gott einzuladen in deinem Herzen. Und wenn du das bist und sagst, ja, ich brauche seine Gnade, ich brauche Vergebung, dann sprich mir einfach kurz nach. Sag, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt hast. Ich danke dir, dass er am Kreuz für mich gestorben ist und wieder auferstanden ist. Ich danke dir, dass du mich liebst und mir all meine Schuld vergibst. Heute lade ich dich ein in mein Herz. Sei du mein Herr, sei du mein Retter für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast, ich lade dich ein, behalte es nicht für dich. Wenn du mit jemandem zusammengekommen bist, dann sag der Person, hey, ich habe dieses Gebet gesprochen, was ist jetzt? Oder wenn du alleine gekommen bist, dann geh auf unser Welcome-Team zu, an dem Hallo-Banner und sag, hey, ich habe gerade dieses Gebet gesprochen, wie sieht es aus? Ich möchte mit Glauben erfahren. Wenn du sagst, hey, ich bin eher introvertiert wie du, Stefan, dann nimm die Kontaktkarte, füll die aus und gib es beim Team ab und wir werden uns in der Woche bei dir melden. Vielen, vielen Dank, dass ich so ehrlich und offen reden durfte heute Morgen, weil ich weiß, Beziehung ist sehr, sehr persönlich. Und für einige ist es so, dass es echt so vielleicht auf die Füße getreten ist. Lass mich dich ermutigen, zieh den Schuh an, der dir passt, okay? Ich habe in der Theologie, beim Theologiestudium mal gelernt, Theologie ist wie Fisch essen, tu die Gräten beiseite, ja? Und nimm das mit, was für dich wichtig ist. Und was nicht für dich wichtig ist, da sagst du, vielen Dank, Stefan, für deine Worte, aber ist nicht meins. Aber lass uns weise sein, wir wollen schlau sein, weil Beziehungen so wichtig und kostbar sind.